Wir haben das letzte Mal, heute vor 14 Tagen, uns Gedanken darüber gemacht, unter anderem, wie der Weg ausgesehen vom Volk Israel in das verheißene Land. Von Ägypten aus dieser Sklavenherrschaft raus, durch die Wüste durch, in das verheißene Land. Seht man es? Jetzt müssen wir vielleicht die Lichter da vorne ein bisschen zurücknehmen oder ganz abstellen, dann sieht man es ein bisschen besser. So, ja. Ja. So soll es gelaufen sein. Wir haben ja letztes Mal interessante Sachen entdeckt über Edom, über Moab, über Ammon. Wir haben gesehen, dass das Volk Israel durch die Länder durch musste, wie die Völker müssen überwinden. Und wir haben gesehen, was für ein Geist da dahinter steckt. Dass es nicht einfach nur äußerliche Sachen sind, sondern Sachen, die uns auch heute auch betreffen. Die ganze Geschichte im Alten Testament, wo Gott mit dem Volk Israel geht, ist ja ein Bild, wie Gott mit seiner neutestamentlichen Gemeinde unterwegs sein will. Es ist wie ein Bilderbuch, das Alte Testament, das uns geistliche Realitäten aufzeigt, die für uns genauso relevant sind, wie sie damals waren, nur, dass es oft eben geistlich ist und nicht jetzt etwas Reales ist in unserer, also es ist schon real, aber nicht materiell so. Also das, was das Volk Israel so erlebt hat, erleben wir auch, aber auf eine andere Art. Da, wo wir aus unserem Ägypten verlassen, aus unserer Sklavenherrschaft rausgehen, das heisst aus unserem Machtbereich von Sünden, wo wir unter Mächt sind, wo uns versklaven, wo wir nicht machen können, was wir wollen, wo wir unfrei sind, wo wir in einer eben Opferrolle, Sklavenherrschaft sind, da will uns Gott rausrufen, aus der Macht von Sünden und aus der Macht vom Satan, wo der Herr ist von der Sünde und wo ich so versklaven unter die Macht von Sünden, da ruft uns Gott mit seiner mächtigen Hand raus, führt uns durch eine so eine Wüstenzeit durch, mit der Verheißung, mit der Absicht, uns in ein verheißenes Land, in ein gutes Land, in ein Land, wo Milch und Honig fließt, zu führen. Und so haben ja wir unsere Wüstenwanderungen in unserem Leben. Das ist so, dass sich das äußerlich manchmal ein bisschen nach Entbehrung anfühlt. Aber es ist schon ein Ort, wo wir in Gottes Gegenwart sind. In der ganzen Wüstenzeit war dem Volk Israel Gott gegenwärtig in dieser Wolkensäule am Tag und in dieser Feuersäule in der Nacht. Also seine Gegenwart war ständig im Volk. Und sie haben seine übernatürliche Versorgung erlebt. Durch das Manna, durch das Wasser, das aus dem Felsen ist, und all diese Sachen. Und das hat das Herz vom Volk verändert oder hat sollen. Es ist ja am Sinai, wo sie nachher die Gebote bekommen haben, dort hat Gott einen Bund mit dem Volk geschlossen. Ein Bundesschluss, das ist ein Bundesgott. Er sagt, ich bin euer Gott, ich gehe mit euch, ich ziehe mit euch, ihr seid mein Volk. Bis dorthin, dass er sie eben nachher auch durch die Völker durchgeführt hat, hat siegen und sie dann in das verheißene Land hineingeführt hat. Und so hat sich wieder die ganze äußere Situation geändert. Das ist eine kurze Zusammenfassung und auch wie so für uns relevant ist. Jetzt gehen wir hier noch in die geschichtlichen Details rein. Das hat mich einfach noch so beschäftigt und ich habe gemerkt, du fasziniert, was da eigentlich dahinter steckt. 2. Mose 2, Vers 15 lesen wir. Wir lesen ab Vers 14, das ist die Geschichte, wo der Mose noch als Prinz von Ägypten in Ägypten gewohnt hat und einen von den ägyptischen Aufseher zu Tode geschlagen hat. Wer hat dich denn zu unserem Aufseher und Richter ernannt? Entgegnete der Mann. Willst du mich etwa auch umbringen wie den Ägypter? Mose erschrak und dachte, nun ist die Sache doch herausgekommen. Als der Pharao davon erfuhr, wollte er Mose töten lassen. Mose jedoch floh vor dem Pharao in das Land Midian. Und jetzt, wo ist das Land Midian? Wir sehen es jetzt hier auf der Karte, darum ist es jetzt hier eingeblendet. Ihr seht Midian. Muss ich schauen, ob ich das sehe, mit dem Pfeil. Ja. Midian ist hier. He? Da. Das ist also das ganze Gebiet hier. Im heutigen Saudi-Arabien. Wo steht Kidi Abs? Ja, das ist ein bisschen spezielle Schrift, gell? Es heisst Midian, heisst es da, das ist hier. Also auf der anderen Seite da vom Roten Meer. Siehst du es? Hm? Was hast du gesehen? Midian. Ja, nein, die Buchstaben sind ein bisschen, hat da noch ein Schnörkel dran. Man sieht es nicht so gut. Ja. Ich kann es jetzt nicht grösser machen hier. Dort, wenn wir dann ein bisschen weiter blättern, hat er ja nachher seine Frau lernen können. Tochter von Jethro, Zippora. Der Jethro war ein Priester, heisst es, im Land Midian. Er hat dort am Brunnen hat er Wasser geschöpft und hat nachher sind die Töchter vom Jethro gekommen und er hat ihnen da geholfen und so hat er ist er eingeladen worden vom Jethro und hat dort sich nachher irgendwie in die Zippora verliebt und die geheiratet und hat zwei Söhne bekommen von ihr, der Gershom und der Merari. Das lesen wir dann nachher einfach, wenn wir weiterlesen. Ich tue nicht jetzt all die Sachen lesen. Wir gehen jetzt zu dem Teil, wo nachher der Mose an dem brennenden Busch begegnet ist. Und die Zeit, wo der Mose hier in Midian gelebt hat, also er war ja 40 gewesen, wo er hier in Ägypten gelebt hat. Also Ägypten, das Ganze, wo hier grün ist, ist das ägyptische Reich. Jahre lang hat er als Prinz von Ägypten gelebt. Er ist ja als Baby aus dem Wasser gezogen worden. Darum heisst er Mose, Prinzessin, also Tochter vom Pharao, hat ihn aufgezogen. Er ist also in allen Künsten und Weisheiten von den Ägyptern unterrichtet worden und ist wie ein Prinz gewesen, eigentlich wie ein Adoptivkind zwar, aber nachher am Hof vom Pharao. Und durch die Tat, die er da begangen hat, hat er müssen fliehen und er ist nachher weitere 40 Jahre lang ist er hier eben in der Wüste Midian gsi und hat mit seinem Schwiegervater und seiner Frau, seiner Familie dort gewohnt und gelebt. Also er hat in dieser Zeit hat er die Wüste sehr gut lernen kennen. Das war eine Vorbereitungszeit gsi natürlich, wie immer bei Gott. Also Gott macht keine Fehler. Es ist nicht zufällig, dass er dort herren ist gekommen, sondern Gott hat gewusst, dass er ihm den Auftrag wird geben, das Volk nachher aus Ägypten rauszuführen und eben durch die Wüste durchzuführen in das verheißene Land. Und weil ja der Prinzensohn auch keine Ahnung hatte, wie man sich in einer Wüste verhält, wie man in einer Wüste überleben kann, hat Mose hier natürlich eine Vorbereitung, ein Training, eine Trainingszeit bekommen. Also wenn ihr die Sachen rausgenommen werden, die doch so verheißungsvoll hat angefangen, alles so schön sich entwickelt hat und plötzlich bist du in der Wüste, hat es vielleicht nicht einmal etwas mit dir alleine zu tun, sondern vielleicht bist du in einer Vorbereitung auf einen Dienst für andere. Negative, schwierige Schicksalsschläge, wo du nicht kannst einordnen, warum ist jetzt das mir passiert oder warum ist das überhaupt passiert. Vielleicht ist es nicht wegen dir. Es ist auch nicht, weil Gott dich straft oder dich vergessen hat, oder, sondern weil er dich vorbereitet durch die Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, jemand anderem nicht zu dienen. Und so war es bei Mose auch gewesen. 40 lange Jahre war er in der Wüste gewesen. Ein gewaltiger Abstieg, wenn man sich das vorstellt, oder? Wenn man Sohn vom Pharao ist, in allen Ämtern und Würden ist, aber in einem reichen Land, müsst ihr mal schauen, wie grün das da ist. Ich kann euch da noch, das ist ein Satellitenbild, übrigens, also eines von Google Earth, von gestern. Das ist also ganz aktuell, seht mal, wie grün das da ist. das ganze Nildelta oben links hier. Und hier der ganze Nil, das ganze Flusstal, hey, grüne Oasen, oder? Wenn ihr jetzt schaut, drinnen, die Dürre, oder? Die Wüste, da sieht man die Kontrast, gewaltig. Also, der Mose hat müssen lernen, wie man sich in der Wüste zurechtfindet, wie man in der Wüste überlebt. Und ich glaube, in diesen 40 Jahren hat er all die Täler und Seitentäler und Wadis und Quellen und Oasen kennt, wo ist was. Das war wichtig für ihn, dass er das Volk führen konnte. Und nach diesen 40 Jahren ist eben das passiert, was wir hier im 2. Mose 3 lesen. Mose hatte die Herde seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian, gehütet. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagte er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um das genau zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus, Mose, Mose. Hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl Gott ihm. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Und dann gehen wir ein bisschen weiter in Vers 12. Da gibt ihm nachher Gott den Auftrag, was er machen soll. Nämlich, dass er zum Pharao gehen und sein Volk herausführen soll. Da kommt nachher der Einwand, Vers 11, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte, fragte Mose Gott. Er antwortete, ich werde mit dir sein und dies soll der Beweis sein, dass ich dich gesendet habe. Wenn du die Israeliten aus Ägypten geführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg dienen. Und dann kommen wieder all die Einwände. Also wichtig ist hier, an diesem Berg, an dem Horeb, wo er jetzt ist, an diesem Berg wird er das Volk herführen. Hier soll er das Volk herführen und dort soll das Volk ihm dienen. Also der Ort, wo er jetzt ist, ist der Ort, wo er das Volk herführen soll. Jetzt, wo sie die durchgezogen. Jetzt, das ist eben interessant, ich habe jetzt das ein bisschen nachgeforscht, weil vielen Orten, auch in euren Bibeln hinten, hat es manchmal so Pläne und so drinnen, und da wird der Berg Sinai, der Horeb, der wird hier lokalisiert, da in der Halbinsel Sinai, die heute irrtümlicherweise so heisst. Ist aber so, dass das erst seit dem 4. nachchristlichen Jahrhundert so heisst, unter dem Kaiser Konstantin. Der hat den Ort hier zum Sinai, also zum Berg Gottes erklärt. Aber wenn wir jetzt sehen, dass ja Midian hier hinten ist, das da ist Midian hier hinten, und der Berg Horeb auch hier ist, dann ist es nicht die Wüste, die der Mose sein Volk hat hergeführt, sondern die Wüste da. Und der Auszug aus Ägypten, den lesen wir jetzt noch, das ist 2. Mose 13, Vers 18, da werden wir jetzt merken, wo die eigentlich durchgezogen sind. 2. Mose 13, Vers 17 und Vers 18. Also wir überspringen jetzt den ganzen Teil, wie der Mose ist zum Pharao gegangen und nachher die Plagen und all das. Und jetzt geht es schon darum, dass der Auftrag erfüllt wird und das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt wird. Als der Pharao das Volk schließlich ziehen ließ, führte Gott es nicht durch das Gebiet der Philister, obwohl dies der kürzeste Weg war. Gott sagte sich, wenn das Volk merkt, dass ihm ein Kampf bevorsteht, bereut es möglicherweise den Auszug und kehrt nach Ägypten zurück. Deshalb ließ er das Volk einen Umweg machen und führte sie durch die Wüste ans Rote Meer. Die Israeliten verließen Ägypten zum Kampf gerüstet. Also jetzt ist die Frage, die durchgezogen sind. Eben die traditionelle Auslegung geht davon aus, also Goshen, das ist das Gebiet hier eben im Nildelta, wo die Israeliten gewohnt haben, das ist da irgendwo. Von hier sind sie ausgezogen. Jetzt zu dem Roten Meer, das Rote Meer ist da unten, hier, das da ist das Rote Meer. Seht man dort viel? Die beiden Arme da, die gehören zwar auch zum Roten Meer, aber die haben, das ist der Golf von Suez und das ist der Golf von Aqaba hier. Das Rote Meer ist da unten. Jetzt heisst es, hier sind sie von Ägypten ausgezogen. Habt ihr es gehört? Sie durch eine Wüste gezogen und sind zum Roten Meer gekommen. Stimmt's? Also dort, wenn man die traditionelle Auslegung anschaut, die sagt, die sind hier oben. Da übergezogen. Und das Schilfmeer sind irgendwo hier. Also da sehe ich einfach nie eine Wüste, wo man durchziehen müsste. Also hier ganz wenig, da am Rand noch, aber da hier ist eigentlich nicht eine Wüste. Und vor allem muss man hier auch nie durch ein Meer ziehen, weil gar keins ist. Das ist einfach das Mittelmeer da oben und hier ist auch kein Meer. Das ist einfach noch ein Fluss hier und das fährt erst in Junger an, der neue Meeresarm. Also die einzige Möglichkeit, die es noch wäre, wenn sie wären von hier da runtergezogen, am Nil nah, und nachher hier irgendwie, oder da durch das Gebirge, ist zwar nicht so, und nachher hier irgendwo über den Arm wären gezogen, das wäre auch noch möglich. Aber die wahrscheinlichste Variante ist, dass sie durch die Wüste hier gezogen sind, also durch die, wo man ja annimmt, dass sie da durchgezogen sind, und nachher hier an dieser Stelle über das Rote Meer gegangen sind. Und hier ist eine interessante Stelle hier. Da tun wir jetzt schnell herzoomen. Das war der Verkehrsknopf gewesen, da. Da sehen wir jetzt nämlich ein Delta. Da ist ein Bach, der hier runterkommt. Da sieht man gut. Das ist auch ein Satellitenbild. Das ist immer noch ein bisschen feister. Seht ihr es? Und hier ist dann ein Delta von diesem Bach. Also da ist ein ganz grosser Platz. Und das ist da, wo nachher das Volk Israel eingeschlossen ist, sozusagen. Sie sind hier durch den relativ schmalen Tal gekommen und sind nachher hier eingeschlossen gewesen, sozusagen links und rechts sind Felsen, die gehen da bis ins Meer runter, hier und hier. Und hier jetzt einfach ein Delta, ein grosses, wo das Volk Platz hatte. Das ist 2. Mose 14, Vers 3. Also ich lese gerade von Anfang an. Dann gab der Herr Mose folgende Anweisung, befiehl den Israeliten umzukehren und am Meer östlich von Pi Hairot zwischen Migdol und dem Meer gegenüber von Baal Zephon zu lagern. Dann wird der Pharao denken, ihr hättet euch in der Wüste verirrt. Oder? Weil das ist nämlich wie eine Sackgasse da. Da wären sie normalerweise auch nicht durchgezogen. Weil der Mose hat sich ja ausgekennt. Dann wäre sehr wahrscheinlich hier oben durchgegangen, das wäre auch sein Plan gewesen. Und nicht hier durch das Tal durch, wo man nachher nicht weiterkommt. Aber eben, sie hat ja gesehen, sie soll umkehren, also vermutlich sind sie da schon richtig aufgezogen, haben dann sollen umkehren und jetzt hat sie Gott daher geführt. Dann wird der Pharao denken, ihr hättet euch in der Wüste verirrt und lauft ziellos im Land umher. Ich will das Herz des Pharaos noch ein weiteres Mal hart machen, sodass er euch nachjagen wird. Ich will meine Größe und Macht am Pharao und seinem ganzen Herr zeigen, damit die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin. Und so machten die Israeliten es dann auch. Und dann ist ja die Geschichte passiert eben, wo sie sich da gelagert haben, und das hat eben im Endeffekt 600'000 starkes Volk gewesen, das hat darum auch einen Platz gebraucht, wo man sich lagern kann. Genau, so sieht das aus. Das Delta, das ist das Tal hier, wo sie sind runtergezogen. Also so sieht es heute aus. Und nachher ist eben das passiert, dass sie sich dort gelagert hat. Die Wolkensäule war nachher dort gewesen. Und nachher ist ja das Ägyptische hergekommen. Sie hat gemerkt, jetzt hocken wir wie die Fallen. Wir können ja gar nicht mehr fliehen. Links und rechts sind Felsen, vor uns ist das Meer und hinter uns die ägyptische Armee. Und interessant ist ja eben auch noch zu sehen, ich blende noch mal die Karte schnell einblenden, weil da sieht man eben, in welchem Einflussbereich Ägypten eigentlich hatte. Also das Kerngebiet von Ägypten, das ist da das Dunkelgrüne, das ist da einfach natürlich die fruchtbaren Teile, am Nil nach oben, das Nildelta, aber auch hier alles, was hier noch grün ist, das ist alles Einflussgebiet von den Ägyptern gewesen, bis da hoch zu dieser Zeit. Also das heißt, wenn ihr jetzt da schaut, ganz ein grosser Teil hier von der sogenannten Sinai-Halbinsel war eigentlich unter ägyptischer Regierung gewesen. Also das heisst, der Pharao hätte ja müssen wissen, wo die jetzt her sind. Sonst wäre die einfach in eine Wüste ziehen, und wie kann der das Volk suchen, oder? Also das heisst, da hat es allen Orten Wachposten gegeben, ägyptische, die gesehen und beobachtet haben, wo das Volk durchgezogen ist. Und eigentlich haben sie erst hier. Seht ihr, da ist eigentlich die Grenze sozusagen von Ägypten, haben sie Ägypten eigentlich erst verlassen und sind dann eben an den Ort gekommen. So sieht das aus. Und das ist ganz interessant, jetzt die Säule da. Da haben wir ein Bild, das ist glaube ich noch grösser, da haben wir sie genau. Das ist eine Säule, die dort steht. Und auf dieser Säule steht eine Inschrift auf mit phönizischer Schrift steht das. Das ist eine Vorform vom Hebräischen. Und auf dieser Säule steht Ägypten, Salomo, Edom, Tod, Pharao, Mose und Jahwe steht auf dieser Säule. Ja, genau. Jetzt ist es so, die Säule ist nicht, das ist nicht etwa die Säule, die das Volk Israel als Gedenken aufgestellt hat. Das haben sie auch gemacht. Sie haben dort so Steinhäufen aufgestellt, sondern die Säule hat der Salomo aufgebaut, also relativ viel später, zum Gedenken daran, eben wo dass der Durchzug vom Volk Israel war, durch das Rote Meer durch. Und die Säule die steht auf beiden Seiten von dem Roten Meer, also auf der Seite hier, wo man es sieht, und auf der gegenüberliegenden Seite in Saudi-Arabien heutigen. Das Problem ist nachher, dass, wo man das erforschen wollte, haben nachher die Saudis die Säulen auf ihrer Seite in den 80er Jahren, also ist noch nicht so lange, haben sie die nachher weggenommen. Und das ist ein Problem generell, das werden wir nachher auch noch sehen, und dass natürlich in den islamischen Ländern sie nicht das Interesse daran haben, dass man da biblisch-christlich-jüdische, archäologische Funde macht, die beweisen, dass das könnte wahr sein. Darum ist es schwierig. Aber auf dieser Seite steht es noch, das kann man auf Google Earth kann man auch schauen, die Säule sieht man, also man sieht natürlich nur den Schatten, wenn ihr das eingebt. Aber man sieht sie. Und da steht eben die Inschrift, Ägypten, Salomo, das ist er, wo sie hat aufrichten, Edom, das ist das Land, wie es heisst, auf der anderen Seite, Tod, Pharao, Mose und Jahwe. Das ist eigentlich wie eine Kurzbeschreibung, was hier eben passiert ist. Dann ist interessant, wenn man dort im Meer schaut, das Rote Meer dort, oder eben der Golf von Aqaba, wie man ihm heute sagt, der hat genau an dieser Stelle, wie eine seichte Stelle, kann man dem sagen. Weil das Meer ist dort schon sehr tief, das geht sehr weit runter, und dort ist es so eine Art wie eine Brücke, es ist zwar unter Wasser, aber es ist wie eine Brücke, also das heisst, wenn das Wasser ein bisschen aber geht, ist dort der Weg, wo man durchgehen kann, ohne dass man da steil muss, ein Board ablaufen. Und dort hat man solche Sachen gefunden. Ihr seht hier, das ist ein Rad, ein Achs und wieder ein Rad. Hier sieht man ein anderes Rad, ein vierspeichiges Rad. Und wenn ihr jetzt seht, das sind Zeichnungen von ägyptischen Wegen hier. Das ist genau die Form von diesem Rad hier. Also man findet dort in diesem Toten Meer die Wagenräder, die Überreste von den ägyptischen Wegen, und man findet hier Knochen von Menschen. an dieser Stelle muss ich durch das Schilfmeer gezogen sein. Jetzt hier wäre jetzt also der Plan, wo sie durchgezogen sind. Sie sind hier ausgezogen. Goschen sind hier übergegangen, Sukkot, sind hier durch die Wüste durchgezogen, sind hier an den Ort gekommen, sind da nachher eben durch das Wunder von Gott, also der Mose hat ja nachher zu Gott geschrien, das Volk hat rebelliert gegen Mose und gegen Gott, was hast du uns in die Wüste geführt, dass wir hier alle sterben, und Gott hat dann gesagt, Mose, jetzt nehmen wir mal die Stab führen und strecken ihn über das Wasser aus. Der Mose hat es gemacht. Das Wasser hat sich angefangen zu teilen. Das Volk konnte durchlaufen. Und wo die ägyptischen Streitwege eben hinten nachher gejagt sind, ist das Wasser wieder zurückgekommen und alle sind gestorben dort. Da gibt es übrigens noch mehr historische Beweise dafür, dass der Pharao selber dort ist umgekommen. Weil es sind Briefe gefunden worden von der Witwe vom Pharao, wo sie andere Könige geschrieben hat, weil sie keinen Sohn mehr hatte, keine Nachkommen mehr hatte, dass sie dort einen Prinznachfolger sucht. Aber das sind Details, die wir jetzt nicht können und wollen anschauen. Also sie sind hier über das Rote Meer gezogen und sind dann hier auf der anderen Seite angekommen. Und dann fängt die ganze Wüstenwanderung an. Also hier hat das Manna angefangen. Eben die Feuersäulen, die Wolkensäulen, die vor ihnen hergezogen ist, sie sind hier nach Elim gekommen. Es ist mühsam, der Pfeil verschwindet immer wieder. Dann weiss ich nicht, wo er ist. Da, jetzt ist er wieder. Ist das normal, dass der wieder verschwindet nach einer gewissen Zeit? Weiss das jemand? Und wie macht man, dass der wieder kommt? Einfach bewegen. Ja, aber es geht mal ein bisschen lang. Also Elim ist dann hier. Dann sind sie nach Rephidim gekommen. Sie hier rum, also das sieht man jetzt natürlich nicht, das sind Höhe, das ist ein Tal hier, das sind alles hohe Berge da, hier auch. Darum haben sie da die Umwege gemacht und sind dann hier zurückgekommen zum Horeb, zum Berg Sinai, eben an dem Ort, wo der Mose die Begegnung hatte mit dem brennenden Busch, und hier haben sie sich nachher gelagert. Es ist übrigens so interessant, all die Sachen, die man eben in der wo man hier eben nicht findet, die findet man hier. Also Elim ist ja der Ort, wo es die 70 Palmenbäume hatte und die 12 Quellen, wenn ihr dort hergeht, es sind heute mehr als 70 Palmen dort, aber die 12 Quellen sind immer noch dort. Da kann man schauen. Und es hat interessanterweise auf fast allen Orten eben so Denkmäler, die aber nicht von Mose, aus der Zeit von Mose, sondern eben aus der Zeit von Salomo. Weil der Salomo ist ja ein weiser Mann, der Weise ist Mann, sein Reich hat die grösste Ausdehnung gehabt, und er hat die Geschichte von seinem Volk sehr gut erforscht und ist an allen Orten, wo die wesentlichen Sachen waren, gewisse Denkmäler hergetan. Die findet man dort also noch. Man findet also diese Orte, man findet auch den Ort, wo der Mose mit dem Stecken auf den Felsen geschlagen hat und dann das Wasser ist rausgekommen, das ist das Bild unten rechts. Man sieht dort, wie Erosion ist von Wasser, das dort rausfließt. Obschon das da eben total in Wüste ist, weil dort gar nichts, gar kein Wasser ist. Und nachher der Berg Sinai, wo heute Jebel El Lavs, kann man nicht aussprechen, oder? Heisst. Jebel El Lavs. Heisst der. Und interessanterweise ist im Neuen Testament das so bestätigt, wenn wir im Galaterbrief 4, Vers 25 gelesen, dort tut ja der Paulus einen interessanten Vergleich machen mit diesen Bergen da. Galater 4, 25 heisst es: Und heute entspricht auch Jerusalem dem Berg Sinai in Arabien, weil es mit seinen Kindern in der Sklaverei lebt. Also der Berg Sinai in Arabien. Und Arabien ist ganz klar eben das Gebiet hier. Ist die Tür wieder nicht mehr da? Kommt gerade. Da. Eben das da ist Arabien, hä? Und nachher ist ja interessant, der Jethro, eben der Schwiegervater vom Mose, der hat hier gewohnt, Albad. Das ist da, wo er gewohnt hat, das ist in dieser Gegend. Also da, wo der Mose die Schafe suchen, das war ja nicht die unmittelbare Nähe, sie war eine Wüste, er musste sie suchen, sie sind ihm ab. Und so hat ihn ja Gott zu dem Berg Horeb geführt. Und dann lesen wir da im 2. Mose 18, Vers 1 bis 5. Moses Schwiegervater Jethro, der Priester von Midian, hatte gehört, was Gott für Mose und sein Volk, die Israeliten, getan und wie der Herr sie sicher aus Ägypten geführt hatte. Deshalb machte sich Jethro auf den Weg. Er wurde begleitet von Moses Frau Zipora, die Mose zu ihm zurückgeschickt hatte, und ihren beiden Söhnen. Der ältere hieß Gershom, weil Mose bei seiner Geburt gesagt hatte, ich bin ein Gast in einem fremden Land geworden. Der Jüngere hieß Eliezer. Ich habe vorhin etwas Falsches gesagt. Denn Mose hatte gesagt, der Gott meines Vaters hat mir geholfen. Und so weiter. Also ihr seht, also die sind ihm jetzt da entgegengekommen. Von hier daher und haben sich hier zusammen getroffen. An diesem Ort, unten am Fuß vom Berg Sinai, oder eben vom Horeb, oder wie er heute heisst, der Jabel el-Lavz, hat sich also das Volk gelagert. Da könnt ihr übrigens auch, wenn es noch interessiert, wenn ihr mit Google Earth geht, schauen, man hat uns gefunden, dass man, weil es ein grosses Volk war, die ganzen Trampelpfade, wo die durchgelaufen sind, merkt man, dass sich der Boden verdichtet hat. Das sieht man sogar auf dem Satellit. Man sieht also, wo sie sind durchgegangen. Nicht an allen Orten gleich. Und man findet ganz häufig Überreste noch, die erstaunlich gut erhalten sind. Das ist jetzt gerade unten am Berg hier. Das ist vermutlich der Altar, wo der Aaron gebaut hat, wo sie das goldige Kalb gegossen haben und da aufgestellt haben. Das ist 2. Mose 32, Vers 1 bis 6. Als Mose lange Zeit nicht vom Berg herunterkam, gingen die Leute gemeinsam zu Aaron. Auf, mach uns einen Gott, der uns führt, forderten sie ihn auf. Wir wissen nicht, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat. Da entgegnete Aaron, nehmt eure Frauen, Söhne und Töchter ihre goldenen Ohrringe ab und bringt sie zu mir. Alle Israeliten kamen Aarons Aufforderung nach und brachten ihre goldenen Ohrringe zu ihm. Aaron nahm das Gold von ihnen, schmolz es ein und verwendete es dazu, um ein Götzenbild in Form eines Kalbes anzufertigen. Da riefen die Leute, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Als Aaron das sah, errichtete er einen Altar vor dem Kalb und verkündete, morgen feiern wir hier ein Fest für den Herrn. Das ist interessant, wenn ihr den Altar anschaut, jetzt hier die Steine. Also auf dem Bild sieht man es nicht so gut. Und auf dem Satellitenbild, wenn man es vorher sieht, sieht man die ganze Anordnung noch sehr gut. Dass da so da hier oben zum Beispiel, seht ihr das da? Das ist es. Stierenbild, also wie es in Ägypten gezeichnet ist worden, wie es in Ägypten, ja, das ist viel zu dunkel, das sieht man nicht. Hier unten wäre eigentlich auch nochmal ein Bild, wo es ein bisschen grösser ist, aber das ist auch sehr dunkel, wo man nochmal sieht, also an vielen Orten hier auf diesen Steinen sind so Stierbilder oder eben Kälber eingeritzt in die Felsen. Darum nimmt man an, dass das der Altar war, wo der Aaron gebaut hat, vor dem goldigen Kalb. Das ist alles einzunehmen, eben von den saudi-arabischen Behörden. Übrigens, der ganze Berg Horeb, der ganze Berg Sinai ist umzäunt, man kann dort nicht her. Und dann sind so an allen Orten solche Tafeln, da heisst Archaeological Area Warning, it is unlawful to trespass. Violators are subject to penalties und so weiter. Also das heisst, das ist ein archäologisches Gebiet, hier schreiben sie, es ist verboten, da reinzugehen. Das ist interessant, oder? Also der ganze Berg ist umzäunt. Also, es ja niemand herkommt. Das hat zwar den Nachteil, dass man das nicht gar forschen kann. Aber es ist ja trotzdem ein Hinweis. Ich meine, wenn dort nichts Archäologisches zu erforschen wäre, müsste man auch keinen Zaun drum bauen. Es ist übrigens interessant, ich habe im Internet ein bisschen geforscht, liberale Theologen, die glauben ja sowieso, dass die ganze Geschichte von Mose und so vom Alten Testament, dass das alles nur erfunden ist und dass das alles nur Legenden sind und dass das einfach irgendwie historisch und eben archäologisch ja gar nicht stimmt und gar nicht verhält. Und dann kommt der Beleg, den sie anführen, sie haben die ganze Halbinsel Sinai abgesucht, sie haben Grabungen gemacht beim Berg Sinai, da ist keine Spur, dass da jemals ein Volk war, da sind keine Leichnamen, oder? Das ganze Volk ist ja gestorben in den 40 Jahren, da müssen wir ja die Leichen nehmen und die Knochen irgendwo finden. Da ist keine Scherbe, da ist nichts und darum ist die ganze Geschichte erfunden und erlogen. Es ist natürlich kein Wunder, dass man nichts findet, wenn man einen falschen Ort sucht. Das ist halt einfach immer ein bisschen Pech. Und interessant, auf der anderen Seite, wenn man einen richtigen Ort sucht, findet man Sachen, die erstaunlich, also ich war sehr erstaunt gewesen, was überhaupt noch alles übrig ist. Und auch hier wieder, an diesem Ort, findet man auch wieder so Marmor- oder Granitplatten, runde, die sehr wahrscheinlich auch wieder aus der Zeit von Salomo stammen, wo er dort auch hat, eben als Gedenksteine aufrichten lassen. Weil dort an diesem Ort, am Sinai, hat das Volk ein ganzes Jahr lang mindestens gelagert. Dort war ja eben der Mose auf dem Berg, hat die 10 Gebote bekommen und er hat die Anweisung bekommen, wie die Stiftshütte soll aussehen, das Heiligtum soll gemacht werden und das haben sie alles dann auch müssen bauen müssen, machen. Das hat ja auch gewisse Zeit gebraucht, also sie sind länger dort gewesen. Das war nicht nur so ein kurzer Durchgang gewesen. Und von dort aus hat ja aber dann nachher die Wanderung ist ja dann weitergegangen, eben in die Richtung vom verheißenen Land. Und jetzt kommen wir nochmal in die Sachen rein, die ich das letzte Mal gesagt habe, einfach, dass ihr das auch nochmal geografisch seht, wo das die Orte sind, wo das Volk durchgegangen ist. Also sie sind hier unten gewesen, das ist jetzt nochmal Midian da unten, also sie sind hier 40 Jahre lang sind sie irgendwo noch in der Wüste rumgezogen. Die Route, die habe ich nicht erforscht, wo das genau war. Auf jeden Fall sind sie nachher von da unten raufgekommen. Und eben zuerst einmal durch das Gebiet Edom. Also Edom ist bis da runtergegangen. Zum Teil sogar noch weiter. Amalekiter, das ist übrigens ja ein Volk, wo sie in der Wüste kommen, sie sind in die Wüste gekommen, sie mit denen einen Kampf gehabt. Der Amalek war ein Sohn von Edom, also die haben im Süden von Edom gewohnt, also eben hier viel wieder weg. Also eben hier unter, da wo sie ihnen auch begegnet sind. Edom war das ganze Gebiet hier gewesen. Edom ist benannt vom Esau. Das war der Bruder von Jakob gewesen. Also hier, das ist eigentlich ein Brudervolk sozusagen. Und hier haben sie einen Durchzug gebittet, 4. Mose 20, lesen wir jetzt nicht nochmal die Stellen, wo nachher Edom ja ihnen den Weg verweigert hat. Sie haben Edom müssen ummarschieren und sind dann nach Moab gekommen. Moab ist hier, oben dran, und Ammon ist nachher noch weiter hier. Und wir haben dann gesehen, das letzte Mal, die Bedeutung von diesen beiden Völkern Moab und Ammon. Moab und Ben Ami, das waren Brüche gewesen. Und das sind ja beides, sind beide aus, das kommt nachher, sehe ich gerade. Kommt hier, ja. Nachkommen vom Esau, Bruder von Jakob. Nachher der Moab, das ist ein Sohn vom Lot und seine ältere Tochter gewesen. Also, das war ja die Situation gewesen, dass der Lot hat müssen flüchten mit seinen Töchtern von Sodom weg. Und nachher sind sie ins Gebirge geflohen und haben keine Männer gehabt für die Töchter. Und dann haben sie ihren Vater besoffen gemacht und haben mit ihm geschlafen. Und beide, die ältere und die jüngere Tochter, haben dann einen Sohn bekommen. Der eine war der Moab und eben der andere der Ben Ami. Und das sind die Stammväter geworden vom Volk Moab und vom Volk Ammon. Das kann man nachher lesen, 1. Mose 19:30 bis 38, da Geschichte von Moab und Ammon. Und es ist ja logisch, dass die hier sind. Hier sieht man das Tote Meer. Und Sodom und Gomorra ist hier in der Nähe vom Toten Meer. Ich glaube, etwa hier. Und die sind dann irgendwo ins Bergland geflohen und ihre Nachkommen haben sich dann hier auf dieser Seite angeschlagen. Und wir haben gesehen, eben Edom ist der Esau, ist er, der das Erstgeburtsrecht verachtet hat, wo also Verachtung vom Erstgeburtsrecht steht. Und dann der Moab, der Name bedeutet Vater, wozu, oder Vater, Fragezeichen. Es braucht keinen Vater. Sie haben Vaterschaft, Verachtung, steht für Verachtung von Vaterschaft. Oder Ammon, Ben Ami, das heisst, das ist der Sohn vom Volk. Also hier geht es um Volksregierung, wo man nicht von Vätern sich regieren lässt, sondern wo das Volk sagt, wir sagen, was durchgeht. Und Macht im Volk ist. Und wir haben gesehen, in dieser Auslegung von der, vom zweiten Sendschreiben in Offenbarung 2, dass ja eben der Balak und der Bileam da vorkommen. Und in diesem Zusammenhang haben wir das hier angeschaut, wo wir gesehen haben. Und Nikolaiten kommen ja dort vor, wo Volksherrschaft heisst. Das sind Mächte, die das Volk Israel muss überwinden, damit sie ins verheißene Land kommt. Und das sind ja Mächte, die Gemeinde muss überwinden, dass wir in unser verheißene Land kommen. Also Erstgeburtsrecht, Erstlingsfrucht, nachher Vaterschaft, Verachtung von Vaterschaft und Volksregierung, Demokratie in den Gemeinden. Das ist ein grosses Problem, das vielen Orten ist und wo viele Gemeinden noch in diesen Kämpfen drinnen sind, wo aber wichtig ist, dass man das kann durchstehen, dass man überhaupt in das verheißene Land hineinkommt. Nachher, wenn wir weitergehen, ins verheißene Land hinein, also da haben ja nachher die Israeliten zuerst einmal den Jordan müssen überqueren. Also hier, das ist immer noch eben das Land der Ammoniter. Übrigens interessant, also die Hauptstadt von Jordanien heute heisst ja Amman. Das ist also der Ammon und Amman, also das ist, merkt man den direkten Zusammenhang. Und das ganze Land hier, das da, das ist ja heute Jordanien. Das ganze da auf der rechten Seite. Mit der Hauptstadt eben Amman. Gut, das ist jetzt eine alte Karte hier, da sieht man jetzt die Route, wie sie da unter von Edom, Moab, sie über Ammon reinkommen, hier zum Jordan sie kommen. Und dann haben sie hier den Jordan überquert, da ist nochmal ein Wunder passiert, dass der Gott den Fluss gestaut hat und sie können durchgehen. Und dann sind sie auf der anderen Seite nach Gilgal gekommen, wo sie sich dort gelagert, dort ist das Volk beschnitten worden. Das ist nochmal ein interessanter Zwischenschritt hier, den ich mir auch noch gerne möchte lesen. Josua 5, Vers 9. Dann sagte der Herr zu Josua: Heute habe ich die Schande eurer Sklavenzeit in Ägypten von euch abgewälzt. Deshalb heißt dieser Ort bis heute Gilgal. Und eben der Begriff Gilgal, alle hebräischen Namen, alle hebräischen Ortschaften, die immer eine Bedeutung, und es ist immer interessant, was die bedeuten. Gilgal bedeutet eben wegwälzen, fortnehmen. Und wir haben hier die Erklärung drin, manchmal ist die Erklärung drin, aber nicht immer, dass Gott hier die Sklavenmentalität, die Schmach von Ägypten, vom Volk Israel wegwälzt, wegnimmt. Und wir haben gemerkt, das ist ganz wichtig. Wir haben es am letzten Lebensschulwochenende miteinander angeschaut, die Waisenmentalität, oder das Gefühl von, ich habe keinen Vater, das Gefühl von Vaterlosigkeit, das Gefühl von, ich habe keine Identität, das Gefühl von, ich muss selber für mich kämpfen, ich muss selber für mich schauen, ich muss mich selber beschützen, ich muss mich selber versorgen. Oder das sind die typischen Wesenmentalitäten, die wir haben, die wir als wiedergeborene Christen haben können. Und wir merken, erst hier hat Gott die Schmach von Ägypten, eben die Opfermentalität, die Sklavenmentalität, wie noch einmal aus dem Herz vom Volk Israel weggewälzt, weggenommen, damit sie in einer mutigen, entschiedenen Art jetzt das verheißene Land einnehmen können. Und so ist es auch bei uns, oder? Wir können nicht unser verheißene Land einnehmen, wenn wir noch in einer Sklavenmentalität sind, wenn wir in Opferrollen sind, wenn wir noch meinen, wir kommen zu kurz und wir müssen selber für uns kämpfen und die ganze Wesenmentalität noch in unserem Herz hockt. Das muss befreit werden und wir haben es dann gesehen im Zusammenhang, wo wir mit der Sohnschaft die Predigt hatten, einen reifen Sohn, einen Sohn, der in die Reife gekommen ist, der sein Erbe nicht nur erkennt, sondern eben auch in Anspruch nehmen kann. Der unmündige Sohn, auch wenn er Erbe ist, heisst es im Galaterbrief, der kann das Erbe nicht empfangen. Und der ist gleich wieder Knecht. Er wäre zwar der Erbe, der Sohn, aber weil er noch nicht mündig ist, kann er das Erbe noch nicht in Anspruch nehmen. Und darum ist es wichtig, dass wir als Söhne und Töchter von Gott in eine Mündigkeit, in eine Reife hineinkommen, damit wir das Erbe empfangen können. Und das Erbe und das verheißene Land ist das Gleiche. Wenn wir unser geistliches Erbe empfangen, sind wir in einem verheißenen Land in Anspruch. Und das kann nur geschehen, wenn auch von uns eben die Wesenmentalität, die Opfermentalität abgewälzt ist. Und das ist etwas, was letztendlich Gott tut. Und dann werden wir mit dem Volk Israel unter der Leitung von Josua in das Land hineingeführt. Weißt du, was Josua bedeutet? Yeshua, Hebräisch. Das ist der gleiche Name wie Jesus. Hat die gleiche Bedeutung. Also, Jesus führt uns in das verheißene Land hinein. Wir können das nicht selber einnehmen. Wir können es so nicht selber nehmen. Es geht nicht um unsere menschliche Kraft und unseren menschlichen Power. Darum Gilgal, darum auch noch einmal der Ort, wo das ganze Volk beschnitten ist worden. Und eine Beschneidung, das heisst, wenn du alle Männer beschnitzt, dann können sie die kriegsuntauglich, bis das verheilt ist. Und sie sind aber schon über den Jordan gezogen, die sind schon auf Wildesland sozusagen, wo die befestigten Städte sind. Und das verheißene Land ist eben nicht ein Land, das einfach leer ist, das nur darauf wartet, dass du kommst und sie nimmst. Sondern das verheißene Land ist besetzt vom Wind. Und wir müssen es jetzt, dürfen es jetzt, ihre Autorität von Gott erobern, in Anspruch nehmen, in Empfang nehmen, aber, es heisst auch hier, wir müssen auch diesen geistlichen Mächten, die das Land noch besetzen, entgegenstehen. Und hier sagt uns jetzt Gott ganz klar, schaut, ihr könnt gegen die geistlichen Mächte, die euer geistliches Erbe noch blockieren, die könnt ihr nicht selber überwinden. Du kannst nicht mit eigener Kraft die Mächte besiegen, sondern ich gehe dir voran und nur in meiner Kraft. Und durch meine Wunder und durch meine Zeichen wirst du das Land einnehmen können. Das Paradebeispiel war ja in Jericho, wo die Israeliten nicht eingenommen haben, weil sie so eine starke Armee hatten. Und so ein tolles Heer hatten und so tolle Kanonen hatten. Gar nichts haben sie nämlich gehabt von all diesem Zeug. Sondern sie die Stadt einnehmen können, weil sie auf Gott gehört haben. Weil sie Gott gehorsam waren. Und wie Josua gesagt hat, laufen jeden Tag einmal um die Stadt herum. 7 Tage lang. Und am 7. Tag laufen 7 Mal drumherum und er blasen die Hörner und dann sind die Stadtmauern eingehauen. Das ist so ein Bild dafür, dass es nichts mit menschlicher Kraft zu tun hat. Dass es nicht mit menschlicher Strategie zu tun hat, sondern dass Gott der Heerführer ist. Er geht uns voran. Jesus ist unser Heerführer. Er geht uns voran. Er geht dir voran. Er hilft dir, dein verheißene Land, dein geistliches Erbe einzunehmen. Das kannst du nicht selber. Du kannst das auch nicht selber nehmen. Es ist übernatürlich. Was es braucht, ist deine, dass du beschnitten wirst an deinem Herz. Nicht äußerlich. Beschnitten, das heisst, ich höre auf, selber alles im Griff zu haben, alles zu kontrollieren, alles zu bestimmen, alles zu beurteilen. Und ich gebe mich ganz in die Abhängigkeit von Gott. Und ich höre, was er sagt, und ich mache, was er sagt. Ich bin gehorsam in dem. Das ist ganz wichtig, dass wir das lernen, und sonst können wir das Land nicht einnehmen. Dann ein kleines Detail, das ist mir aufgegangen, im Zusammenhang mit der Erstlingsfrucht wieder. Da sind wir ja noch so ein bisschen am herausfinden, was das genau ist. Jericho, die erste eroberte Stadt, dann hört ihr.
Gott. Erstlingsfrucht. Erste Stadt gehört Gott. Warum haben sie dort nichts dürfen nehmen? Von dem erbeuteten Zeug, von dem Silber, von dem Gold, von den Sachen, die sie so hätten können nehmen. Warum hat Gott gesagt, das ist gebannt? Nehmt das Zeug nicht. Ja, weil es sein Eigentum ist. Erstlingsfrucht gehört. Gott ist ausgesondert. Vergreift euch nicht daran. Was ist passiert, als der Achan das trotzdem genommen hat? Er ist mit dem Tod bestraft worden, weil sie keinen Sieg gehabt. Nachher bei der nächsten Stadt. Also er hat den Fluch gebracht über das ganze Volk, weil einer nicht gehorsam war. Und die Erstlingsfrucht, die Gott gehört, angetastet hat. Und damit Fluch über das Lager gebracht hat. Also ihr seht, das hat eine Bedeutung. Das ist nicht einfach so. Oder? Nachher ist ja interessant, von denen an, nächste Stadt, alle, die sie dann beim zweiten Anlauf können einnehmen, wo der Achan dort ist worden und seine Familie, dort haben sie nachher von der Beute dürfen nehmen und an den anderen Orten auch. Es war nicht grundsätzlich verboten gewesen. Gut, und dann sind sie reingegangen, Jericho, Ai, und haben nachher von dort aus, ihr seht jetzt da die Pfeile, wie sie da das Land erobert haben, an allen Orten, wo die Töckeli sind. Das ist da, wo es Kämpfe gegeben, die Gibeoniter, das ist ja noch der Betrug gewesen, wo sie gesagt haben, wir kommen von ganz weit her und mit altem Brot und alten Schuhen und so und wollen einen Bund mit euch schließen. Und dabei sind sie da hinter dem nächsten Hügel gezogen. Und die Israeliten haben dann, der Josua hat einen Bund mit den Gibeoniter geschlossen. Und dort ist es wieder interessanterweise, und sie befragten den Herrn nicht. Und haben es einfach gemacht. Allen Ort, was heißt, und sie befragten den Herrn, und der Herr hat das gesagt, und er hat ihnen eine Strategie gegeben. Und dort heisst es ausdrücklich, sie haben den Herr nicht gefragt. Sie haben einfach den Bund geschlossen, und schon ist es nicht gut rausgekommen. Also, wir merken, wenn wir das verheißene Land einnehmen wollen, wenn du dein verheißene Land einnehmen willst, wenn du dein geistliche Erbe in Empfang nehmen willst, du musst wirklich lernen, auf Gott zu hören. Und du musst lernen, das zu machen, was er sagt. Und nicht denken, ja, jetzt ist es ja logisch und jetzt ist es ja gut. Da ist ja Täuschung. Und da brauchen wir einen Namen. Amen. Für auf Gott zu hören. Ich bin froh, wenn ich wichtige Entscheidungen in meinem Leben muss treffen, wenn ich es nicht einfach alleine muss machen. Also nach meinem Gutdünken, nach meiner Erfahrung. Sondern wenn ich mit meinen Brüdern und Schwestern zusammenkommen kann, kann ich sagen, hey Freunde, können wir zusammen auf Gott hören? Können wir zusammen beten? Ist da vor einer wichtigen Entscheidung, ich weiss nicht rechts, links oder rechts, können wir zusammen das bewegen? Können wir zusammen auf Gott hören, ihn um Weisung bitten? Und manchmal gibt Gott Weisung und sagt, das ist der richtige Weg und das ist der falsche Weg. Amen. Und manchmal sagt er, du kannst den Weg gehen oder du kannst den Weg gehen. Der hat einfach die Vorteile und die Nachteile und der hat die Nachteile und die Vorteile. Du kannst wählen. Dann manchmal, wenn wir ein bisschen merken, welche Vor- und Nachteile das es hätte, denke ich mir, das ist auch doch gescheiter, ich nehme den. Aber es ist eine Wahlfreiheit. Das gibt uns Gott auch. Aber wir müssen wissen, ob wir Wahlfreiheit haben oder ob es ein Ja oder ein Nein ist von Gott her. Sonst laufen wir etwas dumm sein. Und zum Schluss noch kurz Kanaan, eben das ganze Land Kanaan hier, der Kanaan, das ist der vierte Sohn vom Ham gsi. Der Ham ist einer von den drei Söhnen von Noah gsi. Und vielleicht mögt ihr euch noch erinnern, was mit dem Ham passiert ist. Warum ist nämlich ein Fluch auf dem Land, auf dem Geschlecht? 1. Mose 10, jetzt gehen wir noch mal ganz vorne. Der 1. Mose 9, Vers 18 bis 28 ist es da. Das ist nämlich, ob ich wieder etwas mit Vaterschaft und Verachtung von Vaterschaft zu tun. Habe ich dann das Zettel drin da? Nein. Also. 1. Mose 9, Vers 18. Das ist da, wo der Noah aus der Arche rausgekommen ist, Bund mit Gott geschlossen hat. Und er ist da beschrieben, Söhne von Noah. Sem, Ham und Japhet, die drei Söhne Noahs, überlebten zusammen mit ihrem Vater in dem Schiff die Flut. Ham ist der Stammvater der Kanaaniter, da können wir da rundsitzen. Von diesen drei Söhnen Noahs stammen alle Menschen ab, die jetzt über die ganze Erde verstreut leben. Nach der Flut fing Noah an, Felder zu bestellen und Wein anzubauen. Eines Tages trank er von seinem Wein, wurde betrunken und lag nackt in seinem Zelt. Als Ham, der Stammvater Kanaans, seinen Vater so daliegen sah, ging er zu seinen Brüdern hinaus und erzählte es ihnen. Da nahmen Sem und Japhet eine Decke, legten sie sich über die Schultern, gingen rückwärts ins Zelt hinein und deckten ihren Vater damit zu. Dabei schauten sie in eine andere Richtung, um ihn nicht nackt zu sehen. Als Noah aus seinem Rausch erwachte, erfuhr er, was sein jüngster Sohn Ham ihm angetan hatte. Da sprach er: Verflucht sei Kanaan, er soll als niedrigster Knecht Sem und Japhet dienen. Und Noah fuhr fort: Gelobt sei der Herr, der Gott Sems, Kanaan sei sein Knecht. Gott mache Japhets Gebiet groß, er wohne in den Zelten Sems und Kanaan sei sein Knecht. Nach der Flut lebte Noah noch 350 Jahre, starb im Alter von 950 Jahren. Was die Aussichten? Ja, ist übrigens interessant, dass ja die Lebensdauer von dann an nachher auf 120 Jahre begrenzt ist worden. Und dann, wenn ihr da die nachfolgenden Generationenlisten anschaut, wo es immer heisst, wie alt sie geworden sind, seht ihr, am Anfang sind sie noch so alt geworden, 800-900-jährig, dann kommt das langsam ab, also es ist nicht auf einen Touch auf 120 abgegangen, sondern über die Generationen abgegangen und dann ist es bei 120 geblieben. Mose ist mit 120 gestorben, ja. 40 Jahre in Ägypten, 40 Jahre bei Mietro, 40 Jahre das Volk durch die Wüste geführt und dann ist er gestorben. Also deine eigentliche Berufung, dort, wo du in der Reife von deinem Leben bist, das ist erst im letzten Drittel, also so 80 bis 120 Drittel, also noch ganz viel Zeit vor euch. Und vor allem eine machtvolle Zeit. Ja, ist nicht einfach eine Zeit, wo man jetzt noch den Ruhestand genießt und irgendwie, weiss auch nicht, so ein bisschen zu lassen plampen. Gell, Froni? Beste Zeit jetzt. Dann, wo Gott, der Mose, eigentlich am besten können, weil alles eigene zerbrochen war. Alles selber wollen, selber noch machen, von ihm abgehakt ist, wie in der Demut gelebt hat. Und jetzt bin ich ganz für Gott verfügbar. Gut. Also es muss nicht so sein, dass wir immer 120 Jahre oder 80 Jahre müssen warten müssen. Wir dürfen vorher geistlich reif werden. Jesus war mit 30-Jährigen in seiner geistlichen Reife. Und dann können vollmächtig als Sohn von Gott das Mandat wahrnehmen. Also ihr müsst nicht warten, bis ihr 80 seid. Gell? Wer ist 30 geworden kürzlich? Hä? Der Kriegel und Daniela. Halleluja. Also nach biblischem Verständnis habt ihr jetzt das Alter von der Reife erreicht, von der Sohnschaft. Jesus war 30 gewesen, als er sein Mandat vollmächtig hat übernommen. Aber wir wissen, es hängt ja nicht vom Alter allein ab, sondern eben von unserer Haltung und von unserem Unterwegssein mit Gott. Und wenn man jetzt das anschaut, die Geschichte, die wir vorher gelesen haben, von Noah, seinen Söhnen, da sehen wir jetzt, eben, der Noah hat da Weinberg gehabt, hat ein bisschen viel von dem Wein getrunken, ist nachher besoffen, in seinem Zelt eingeschlafen, nackt, und der Ham läuft da her und sieht da, also ich habe nichts dafür, sieht sein Vater nackt da liegen. Und was macht er jetzt? Er geht her und erzählt es seinen Brüdern. Und das ist das Problem. Es ist nicht das Problem, dass er es gesehen hat. Das kann ja passieren. Sondern er geht es weiter erzählen. Er tut die Blöße von seinem Vater, geht er gerade, sagen sie jetzt ein bisschen, tratschen. die Schwäche von seinem Vater, die Blöße von seinem Vater geht er raustragen. Sein Versagen, seine Blöße ist ja auch ein Versagen, wenn er so besoffen ist. Nicht nur, dass er nackt ist, sondern auch, dass er überhaupt besoffen ist. Ist auch schon peinlich. Oder? Das zeigt jetzt etwas, wie der Ham mit seinem Vater umgeht. Das ist eine Verachtung, ein Nicht-Ehren vom Vater da drinnen. Und ihr seht dann am Beispiel, wie die zwei anderen reagieren auf die Botschaft, was es heisst, den Vater zu ehren. Nämlich, sie nehmen eine Decke, eine links, eine rechts. Und sie gehen so hinter sie, ohne dass sie das Zelt hineinschauen, in das Zelt hinein und legen die Decke über den nackten Vater. So verhalten sich echte Söhne ihrem Vater gegenüber, ihrer Blöße von ihrem Vater gegenüber. Sie schauen sie nicht an, sie schlachten sie nicht aus, sie ergötzen sich nicht dran, sondern sie decken sie zu. Sie schützen es, oder wie soll es? Ja, sie verbergen es. Das ist eine ganz wichtige Stelle hier. Was nachher passiert mit dem Ham, ist ja dramatisch, wo der Noah das erfährt. Wo ihn verflucht und sagt, du sollst der Diener, der Sklave sein von den anderen. Du hast schändlich gehandelt. Und ist ja interessant, dass eben nachher der Begriff Kanaan heisst gedemütigt, gedämpft oder gering Begriff. Und der Kanaan, der hat nachher Söhne gehabt, Nachkommen gehabt. Und all die Nachkommen, ja, das ist jetzt ein bisschen weit unten da, Nachkommen vom Kanaan waren Sidoniter, Hethiter, Jebusiter, Amoriter, Zinniter, Arvaditer, Semariter und Hamatiter. Also mit anderen Worten, all die Untergruppen, Untervölker, die wir jetzt im Land Kanaan antreffen, sind alles Nachkommen vom Kanaan. Also Kanaan ist sozusagen wie der Vater gewesen und die anderen Namen, die man ja immer auch wieder begegnet, nachher im Alten Testament, wo sie da die Kämpfe und die Kriege hatten, das sind alles Söhne oder Nachkommen vom Kanaan gewesen. Also da haben sich Sippen nachher wieder gebildet, haben sich Familien gebildet. Das sind alles Nachkommen vom Kanaan gewesen. Also die da. Es hat dann natürlich noch andere Völker gegeben. Die Philister, die kommen von ganz einem anderen Ort. Sie sind auch Nachkommen vom Ham, aber nicht über einen Kanaan, sondern über einen anderen Umweg. Und er hat zum Teil auch noch andere Völker gehabt, die Ägypter und eben, wo dann natürlich andere Herkünfte haben. Aber hier im verheißenen Land sind die Kanaaniter gehockt, also die Nachkommen vom Ham und ihre Nachkommen. Und gegen die hat das Volk Israel müssen kämpfen und gegen sie hat letztendlich Gott seinem Volk nachher das Erbe zuteilt. Vater, ich danke dir, dass du uns als der lebendige Gott an deiner Hand führst. Und dass wir in diesem Alten Testament, in diesen Geschichten vom Volk Israel, einfach so ein lebendiges Beispiel haben, wie du mit uns schon unterwegs sein willst. Wie du uns durch verschiedene Prozesse durchführen willst, die ein Ziel haben, dass wir uns als deine Kinder, als deine Söhne und Töchter erkennen können. Dass wir erkennen können, dass wir ganz abhängig sind von dir und dass du unser Versorger bist und dass du es unendlich gut meinst mit uns. Danke, dass du der bist, der unsere Berufung kennt, unser verheißene Land kennt, oder das geistliche Erbe für uns parat hat, und dass wir da dürfen reinwachsen. Wir dürfen mündige Söhne und Töchter werden. Und nicht selber müssen etwas erkämpfen, uns etwas nehmen, in deinem Reich müssen ellbögeln, sondern dass du uns das schenkst. In dem Mass, wie wir gehorsam sind, diesen Wegen und Prozessen, die du uns führst. Und ich preise dich, dass du uns immer mehr auch hilfst, weise zu sein, was Sohnschaft und Vaterschaft anbetrifft. Dass wir nicht Vaterschaft verachten, wie das beim Moab war, wie das hier beim Ham war, sondern dass wir Vaterschaft ehren können. Und damit dich als den Vater ehren. Deine Ordnungen ehren. Danke, dass du uns als Gemeinde da drinnen immer mehr Offenbarung schenkst und immer mehr hilfst und als der lebendige Gott und Vater uns vorangehst. Amen.